Willkommen unsere Predigt. Also dieses Bild kennt ihr schon zu genügen. Also insgesamt 2 Jahre lang haben wir uns einfach als Gemeindeleitung auch Ziel gesetzt, uns mit diesen drei Themen auseinanderzusetzen, also zu wachsen, zu dienen und sind jetzt an diesem Punkt angekommen zu sagen, was heißt es nun zu gehen? Und diese Themen beschäftigt mich sehr stark. Und deshalb ist auch unser Thema heute, einen Moment, ich muss das einmal anmachen. Wir verbreiten die gute Nachricht von Christus, indem wir Interesse zeigen, also Interesse an Menschen. Evangelisation. Viele Menschen bei diesem Wort sagen, okay, tschüss. Oder, oh, nicht schon wieder Druck, oh nein, schlechtes Gewissen. Es geht nicht um Zahlen, es geht nicht darum, irgendwie die Menschen immer wieder mit der Bibel auf den Kopf zu hauen und sagen, du musst glauben. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Menschen, die wir kennen, Menschen, die um uns herum sind. Es gibt ein Bild, was mich immer wieder begleitet. Dieses Bild finde ich faszinierend. Gott, wo bist du? Und welche Antwort möchtest du ihm geben? Hier bin ich. Okay, was noch? Überall. Okay. Was würdest du diesem Mann sagen wollen? Du bist schon in seiner Hand.
Mein Mann so krank war und ich manchmal so unglücklich und dann habe ich geschrien, Gott, wo bist du? Und dann hat er so mit ganz leiser Stimme gesagt, er ist
Er ist doch da.
doch da. Ja.
Wir suchen Gott, aber er ist schon da, genau. Siehst du nicht? Er ist da. Gott ist näher, als du denkst. Wir sind in seiner Hand. Gott gibt dir Hoffnung. Vielleicht suchst du auch an einem falschen Ort. Das Gute ist manchmal so nah. Und. Ich möchte immer wieder so sagen, merkst du es nicht? Mein Bild von Gott war immer wieder, als ich mich frisch bekehrt habe, Gottes Hand war eher so, und ich hing daran ganz fest, weil ich da unten diese feurige Flammen der Verdammnis schon gerochen habe, und ich muss ganz festhalten, und Gott, sonst rutsche ich ab. Bis ich merkte, nein, umgekehrt, ich bin in Gottes Hand. Und diese Hand ist so groß, ich komme gar nicht über den Rande hinweg, weil er hält mich. Nicht meine Werke, nicht das, was ich tue, sondern Gottes Gnade trägt uns hindurch. Und das ist so wichtig. Es geht um Menschen. Eine Bibelstelle. Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus am Zoll sitzen. Bis auf die Details jetzt hier bitte achten. Als Jesus von dort wegging, sah er. Was sah er? Er sah Menschen. Sofort geht es hier um Menschen. Immer wieder geht es um Menschen. Es geht um Matthäus. Er sieht ihn ganz konkret dort, wo er ist, am Zollhaus. Nicht irgendwo, sondern dort spricht er ihn an. Sogar auf seinem Arbeitsplatz. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Und sofort stand Matthäus auf und folgte ihm. Nun, ich möchte etwas sagen, das ist ungewöhnlich. So passiert das meistens nicht. Das gibt nur ganz, ganz selten in der Bibel, dass jemand etwas gesagt hat wie Jesus und sofort haben alles Leute stehen und liegen gelassen und sind ihm nachgefolgt. Jesus sprach und er stand auf und folgte ihm. Häufig, und das, was ich in der Bibel oft lese, ist ein Prozess, der langsam beginnt. Des Miteinanders, des Gehens, bis man gemerkt hat, ja, diesen Weg möchte ich denn auch gehen. Nun, später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Was hat Matthäus eingetan? Sie eingeladen. Mensch, ich soll mit dir gehen und komm zu mir nach Hause. Matthäus hatte viele Zolleinnehmer eingeladen und andere Leute mit schlechtem Ruf. Jetzt wird es echt interessant für mich. Ja, man war zusammen, man redete zusammen, man aß zusammen, lange, auch in Israel sehr, sehr lange. Der Tisch, da ist der Platz, wo man am längsten normalerweise zusammenbleibt. Da hat man diese Fragen. Mensch, wie geht es dir? Wie ist es? Was machst du? Ja, wo hast du Schmerzen? Worüber freust du dich? Was ist in deinem Leben gut? Und da fragte der Pharisäer seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Gesindel ab? Gesindel. Ich weiß nicht, das letzte Mal, wo du mit Gesindel zusammen warst. Ja?
Wir sind
Wir sind selbstgesindelt. Also ich glaube, die meisten Menschen hier würden sich nicht so nennen wollen. Wir sind schon gute Mittelschicht, mehr oder weniger. Ich bin oft zusammen mit Menschen, Asylbewerber zurzeit. Wenn ich mit denen durch die Stadt da durchgehe, ist interessant, welche Blicke man dann auch bekommt. Asylbewerber, andere Hautfarbe und so weiter. Wenn man nach St. Pauli hingeht, ist interessant, wenn man denn da mit ein paar Leuten zusammen spricht, die vielleicht mit Drogen handeln, die vielleicht Prostituierten beschäftigen. Da ist schon die Gesinde, ja, das ist unsere Gesellschaft, wo wir sagen, hier unten am Tisch, ja, mit diesen Menschen war Jesus zusammen. Ja, also er saß mit denen, er aß mit denen zusammen. Zusammen essen bedeutet, ich nehme dich an. Also das verstehen wir heute nicht. Ja, wenn ich mit dir zusammen esse, heißt es, hey, wir sind ebenbürtig. Für uns heißt es, du bist da, ich bin da, wir essen, hat kaum Bedeutung. Aber in Israel damals zusammen zu essen war, ich nehme dich an, du bist mir ebenbürtig. Du bist hier auf der gleichen Ebene wie ich. Und deshalb haben viele Juden nicht mit Ungläubigen zusammengesessen. Interessant, ich bin 20 plus Jahre jetzt hier auch mit Gemeinden unterwegs und immer und immer und immer wieder haben wir Probleme in Gemeinden, wenn sie sich öffnen und neue Menschen auch für Jesus erreichen. Ist krank. Neue Leute kommen herein, die haben nicht die Gepflogenheiten unserer gut gestandenen Christen. Plötzlich ändern sich einige Sachen. Ja, es gibt immer wieder Probleme, immer wieder Kämpfe. Die Pharisäer, die gutgesittenen Christen oder gutgesittene Gläubigen damals sagten, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Gesindel denn ab? Jesus hört das und antwortet, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Begreift doch endlich, was Gott meint, wenn er sagt, nicht auf euer Opfer, nicht auf euer Gaben kommt es mir an, sondern darauf, dass ihr barmherzig seid. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben, an nicht solche, die sich sowieso an seine Gebote halten. Ich finde es so schön, Barbaras Einleitung auch mit Barmherzigkeit, wie wir mit Menschen umgehen. Und häufig brauchen wir dieses, in diesem Buch von Stephen Covey heißt es Paradigmenwechsel. Wir haben einfach diese Vorstellung, guck mal, der Papa ist denn da, der nicht auf seine Kinder achtet. Und in dem Moment erzählt, ja, meine Frau ist gerade gestorben und tut mir leid. Und dann sofort ändert sich unsere Perspektive. Ich wünschte mir so sehr, dass wir wirklich diese Perspektivenwechsel haben würden, öfter von Gott. Dass wir die Menschen sehen in ihrer Not. Die Menschen sehen in ihre Probleme. Die Menschen sehen, wie sie wirklich sind. Und nicht, wie sie uns manchmal so stören oder nerven. So, später war Jesus mit seinen Jüngern zu Hause zu Tisch lag. Matthäus hatte viele Zöllner und Sünder und lagen zu Tisch mit Jesus und den Jüngern. Und nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lehrt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Diese drei Farben wird uns ein kleines bisschen auch heute begegnen. Jesus war in ein Haus. Jesus suchte Nähe. Er suchte Nähe. Auch dann, wenn er Leute auch in den Glauben ruft, wenn er Leute zu Gott zurückruft, da suchte er Nähe. Bei ihnen sein, dort sein. Das ist gar nicht so einfach, Nähe zu suchen. Meine Frau und ich, wir waren jetzt gerade eben 10 Tage lang durch Deutschland, ein bisschen durch Österreich herumgereist und wir haben miteinander auch erlebt, viel Zeit im Auto, viel Zeit am Tisch, viel Zeit miteinander verschiedene Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wir beiden haben erlebt Nähe. Und mit den anderen Menschen um uns herum? Nicht. Wir haben unsere kleine Welt gehabt. Ich habe schon noch erlebt, ich war in Schottland mit meiner Familie und dort war immer unser Auto Deutschland. Wir haben dort Deutsch gesprochen, Deutsch gesagt, Deutsch alles gemacht, obwohl wir in Schottland waren. Und wir haben kaum Nähe mit den Menschen da gehabt. Und nun überlege ich, wo suchen wir mit Menschen um uns herum Nähe? Natürlich die Menschen die wir kennen, unsere Familien, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, hoffentlich. Aber wo lassen wir Nähe auch tatsächlich zu? Meine Frau und ich, wir saßen vor 2 Wochen dann bei einem Grillfest bei diesen Asylbewerbern zusammen und da waren so 8 verschiedene Sprachen um uns herum und da merkten wir plötzlich, ich fühle mich ein bisschen unwohl hier. Ja, also wir haben unsere Syrer gehabt, wir haben unsere Afghaner gehabt, unsere Iraner, unsere Iraker gehabt, ein paar Leute aus Afrika waren dann dabei, ein paar Leute aus Kosovo und da merkten wir irgendwie, aber dann sagte ich mir selbst, hey, ich bin hier, um mit diesen Menschen Kontakt zu haben. Und setzt man sich einfach dazu, wartet ein bisschen, sagt irgendetwas auf Deutsch und dann plötzlich wandelt sich dieses Gespräch auch Richtung auf Deutsch hin. Kein Problem. Und das war gut, aber nur weil ich diesen Schritt auch gemacht habe. Es geht darum, dass wir diesen Schritt wagen. Und das Problem auch ist, es ist nicht nur eine geografische Nähe, ich muss mich da hinsetzen, ist auch eine kulturelle Nähe. Stell dir vor, ich hätte jetzt gesagt, Jesus ist toll. Die muslimischen Menschen um mich hätten herum gesagt, ja, Jesus ist toll. Mohammed ist der einzige Prophet Gott, aber Johannes, Jesus ist toll. Wir hätten nicht miteinander reden können auf der gleichen Ebene, weil da so viele Unterschiede erstmal sind. Sprachlich, kulturell, Glaubensüberzeugungen. Und es geht darum, dass wir lernen, näher zu kommen. Näher zu kommen mit Menschen um uns herum. Jesus ging wohin? Zu den Menschen, die Sünder und Zöllner waren. In dem Haus. Das ist für mich immer wieder so wichtig. Nicht Jesus hat die Sünder und die Zolleinnehmer in den Tempel eingeladen. Nein, er ging dorthin, wo die Menschen, die kranken Menschen waren. Und da ging es um diese Themen. Wer bist du? Wo bist du? Wo stehst du in deinem Leben? Wer bist du? Wer bist du, Linda? Ich habe was heute erfahren über dich, was ich nicht wusste. Also ich predige nächste Woche in der Baptistengemeinde in Rendsburg übrigens. Also von daher, genau, da sind Verbindungen, die ich auch nicht vorher wusste. Wer bist du? Wusstest du von mir nicht, wusste ich von dir nicht. Das kommt einfach ein bisschen daher zusammen. Und da sehen wir auch hier, Jesus suchte das Gespräch, das Miteinander. Und das, was ganz wichtig ist, ist unten, dieses auch im Grünen da. Helfend, dienend, heilend. Was tut ein Arzt? Er hilft, er dient. Der Arzt selbst kann nicht heilen. Der Arzt kann viele Hindernisse aus dem Weg räumen, damit der Körper sich heilt. Der Arzt kann verschiedene Medikamente verschreiben, damit verschiedene Prozesse in Gang kommen. Aber kann nicht die Hände auflegen und sagen, jetzt sei gesund. Kann der Arzt nicht. Gott kann das aber, Dings. Und das ist wichtig, dass wir Interesse zeigen, Nähe suchen. Und ein bisschen auch Fragen stellen. Fragen stellen, was brauchst du? Wo kann ich dich entlasten? Was ist in deinem Leben momentan los? So, wir gehen hin. Rot. Wir suchen näher, geografisch, kulturell, persönlich, vielleicht auch sprachlich. Und wir wollen helfen und wir wollen dienen. Entschuldigung, das habe ich gerade übersehen. Apostelgeschichte 16. Von dort gingen wir nach Philippi, der bedeutendsten römischen Garnisonstadt in diesem Teil Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage. Paulus schreibt das. Am Sabbat verließen wir die Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zu Gebet versammelten. Wir setzten uns. Was hat Paulus schon wieder getan? Er suchte näher. Er ging dahin, wo die Menschen waren. Nicht gewartet, dass sie zu ihm kommen, sondern sind hingegangen. Und das ist ganz wichtig. Vielleicht müssen wir lernen, uns irgendwo hinzusetzen, stehen bleiben, beim anderen sein, Zeit schenken. Und sie sprachen mit den Frauen, die sich dort gefunden hatten. Gespräch, ins Gespräch kommen, Fragen stellen. Was ist deine Geschichte? Ich finde es so interessant, immer wieder einfach zu hören, wie die Leute ihre Geschichte erzählen können. Nicht zu sagen, du wirst sterben, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist und ewig verdorben sein. Nein, erstmal hören, reden, miteinander ins Gespräch kommen. Und dann zu ihnen gehörte Lydia, die zum jüdischen Glauben übergetreten war. Sie stammten aus Teretea und handelte mit Purpurstoffen. Der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündigte. Nun, wir haben eine höchst religiöse Frau hier, Lydia. Sie ist übergetreten zum Judentum. Sie suchte irgendwas. Und dort danach bekehrte sie sich zu Jesus. Wo haben wir Menschen, die Übernatürliches suchen? Esoterik? Irgendwo anders denn da nach übernatürlichen Kräften sich ausstrecken? Vielleicht gerade in diese Menschen dürften wir helfen, den wahren Gott kennenzulernen. Aber da müssen wir näher haben. Wir müssen vielleicht dahin gehen, wo die Leute sind. Ich habe die ganze Zeit von Fragen gesprochen. Fragen, Fragen, Fragen. Ganz, ganz wichtig. Auch in der Bibel war es so. Jesus stellte viele, viele Fragen. So, die Blinden waren denn da. Jesus blieb stehen und fragte ihn, den Blinden, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du? Was brauchst du? Jesus fragte, was willst du? Ich bin blind, ich möchte gerne sehen. Aber er fragte, er setzte es nicht voraus, dass er unbedingt sehen wollte. Das wusste er. Aber er fragte, das ist Respekt, zu fragen, was willst du, was brauchst du? Wir haben auch mit den schwierigen Kunden zu tun gehabt, also die Pharisäer, Matthäus 22. Als nun die Pharisäer beinahe waren, fragten sie Jesus, was denkt ihr von Christus, wessen Sohn er ist? Sie antwortete, Davids. Wer ist denn der Christus, fragte er. Er stellte ihm viele Fragen. Und das ist ganz wichtig. Und Johannes 21, Vers 17. Nachdem Jesus verleugnet wurde, dreimal von Petrus, da sprach ein drittes Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Fragen. Sogar im Alten Testament erleben wir das, wo Elia auf dem Berg war und der Herr sprach, was tust du hier, Elia? Was tust du hier? Immer wieder hat Gott Fragen gestellt. Immer wieder hat Jesus Fragen gestellt. Und wenn wir Christus ähnlicher sein wollen, möchte ich uns Mut machen, Fragen zu stellen. Ich habe eine Skizze mitgebracht. Diese Skizze finde ich cool. Ich möchte es kurz erläutern. Der Weg der Menschen zum Glauben. So, man sieht eins, nö. Will ich nicht. Also brauche ich nicht, will ich nicht. Die zweite Person dreht sich schon ein kleines bisschen um. Der Beobachter, er schaut zu. Wisst ihr noch, unser OPR-Gottesdienst, die Leute, die ganz hinten am Bank saßen, die wurden nicht dazu kommen, ja, von Weitem haben die schon zugeschaut. Ja, am Beobachten. Das ist gut. Die dritte Person stellt schon Fragen. Wer ist Jesus? Was ist die Bibel? Also wie ist das denn so mit der Schöpfung? Was ist eine Evolution? Was heißt Vergebung? Die vierte Person steht vor einer Entscheidung. Breiten Weg, schmalen Weg, links, rechts, Jesus oder nicht. Und da am 5, man kniet hin, man übergibt sein Leben Jesus und sagt, Herr, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich will mit dir diesen Weg gehen. Und sechstens, yay, Bekehrung. Aber es ist nicht das Ende. Es geht weiter natürlich. Diesen Weg hoch, denn da, wo Jesus mit uns ist, auch die Gemeinschaft ist wichtig und Bibel ist sehr wichtig und Gebet und. Und das ist so schön. Aber merkt ihr, da gibt es noch ein paar rote Punkte denn da. So, noch einmal. Unser Kreuz, der Mittelpunkt. Der erste Person, der sagt, nein, will ich nicht. Der zweite Person, der von Ferne ein bisschen schaut. Und dann gibt es diese Graben dazwischen. Ups, ich habe den Graben noch nicht. Ich wollte den Graben jetzt haben. Da haben wir den Graben. Diese Graben ist ganz, ganz wichtig. Also, ich kenne den verschiedenen Schritten schon lange. aber erst seit einigen Monaten beschäftige ich mich mit diesen, ich nenne sie einfach mal Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, die viele Menschen davon abhalten, den Weg zu Jesus hinzugehen. Und diese Graben hat viel auch mit Kultur zu tun. Kultur, also ich gehe in eine Kirche, ich möchte gerne Gott kennenlernen und bin abgestoßen, weil der Prediger so doof ist oder weil die Liedgut so alt ist oder weil es so kalt ist oder weil es so klein ist und ich nicht anonym bleiben kann. Also diese Sprache ist auch ein Problem. Wenn ich mit Menschen rede und sage, ja, du musst dich öffnen, damit diese Energie Gottes spirituell dein Leben erfüllen kann, kommen viele Leute auf mich zu und sagen, ja, genau so hat mein Ricky-Meister das auch gesagt. Stopp! Gar nicht so gewollt. Ja, da wird ganz, ganz anders jetzt hier. Und da merken wir, wie es viel Zeit braucht. Viel Zeit braucht, um über diesen Graben hinwegzukommen. Um anfangen, Fragen zu stellen. Um anfangen, wirklich dann zu hinterfragen, gibt es denn Gott? Wer ist denn dieses Jesus? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier dieses Zeit auch lassen. Das braucht Zeit. Vielleicht, ich habe einen Mann gehabt, wo ich in der Gemeinde in Itzehoe gedient hatte. Er ist 65 geworden, Rente gegangen und sagt, jetzt habe ich endlich Zeit, mich mit dem Glauben zu beschäftigen. Kam hin, sagte, ich will einen Glaubensgrundkurs. Ich sagte, okay. Wir haben zu zweit damals, wir waren drei Leute, einen Glaubensgrundkurs angeboten, hat sich bekehrt, hat sich getauft und ich habe ihn nochmal begraben dürfen, denn 10 Jahre später. Aber es war so stark zu sehen, dieser Mann, was er sagt, jetzt habe ich Zeit für den Glauben. Vorher war ein Kluft, er kam nicht dazu. Er sagte, ich habe meine Schichten gehabt und kam nicht dazu. Und das ist ganz, ganz wichtig. Er merkt noch eine andere Sache. Das geht in eine andere Richtung, eine Mauer. Ich nenne das eine intellektuelle Mauer. Diese gedankliche Mauern, die da sind. Ja, Gott ist Schöpfer, aber 7 Tage? Ich bin Sünder? Vielleicht. Aber jemand anderes ist viel, viel sündiger. Kann ich nicht mit meinen guten Werken? Was ist das mit dem Teufel? Viele, viele, viele gedankliche Mauern, die meinen Weg auch häufig blockieren, das Kreuz zu sehen, weil ich halt eben das für mich schwierig gemacht habe. Und da brauchen wir auch Zeit, diese Leute zu helfen, durch diese Mauer, um diese Mauer, über diese Mauer hinwegzukommen. Das sind Themen, an denen sie sich beißen. Es ist interessant, gerade als wir unsere Alpha-Kurse machten, es gibt so 7 heißen Themen, worüber die Leute immer wieder, bevor sie sich bekehren, häufig stolpern. Was ist denn Sex vor der Ehe sein oder Homosexualität oder Geld oder sonstiges? Wo man merkt, die Leute, einige haben wirklich ernsthaften Fragen und wollen Antworten haben, bevor sie diesen nächsten Schritt denn tun. Und das, was ich immer wusste, aber nie wirklich fassen könnte, ist dieser letzte Schritt, gerade bevor man zum Kreuz hinkommt. Und das ist ganz, ganz tief. Merkt ihr das? Das sind Verletzungen. So oft habe ich mit Menschen gesprochen, ich bin christlich erzogen, ich weiß alles, ich kann dir Bibelversen da auf den Kopf hauen, wenn ich wollte, ich kann dir ganze Lieder singen, aber warum hat meine Oma sterben müssen? Warum hat sie so leiden müssen und an Krebs die Jahre denn gehabt? Wo ist ein Gott, der das so zulässt? An den will ich nicht glauben. Diese tiefe, tiefe, tiefe Verletzungen, die da sind. Das sind diese Rissen, diese Spalten, die einem nicht erlauben, häufig weit zu gehen, um diese Gnade Gottes zu empfangen. Und da ist so wichtig, dass wir die Menschen da begleiten, mit denen vielleicht zusammen weinen, zusammen leiden, zusammen einiges aufarbeiten können, damit sie das Geschenk der Gnade und auch Heilung und Vergebung empfangen können. Das bedeutet Nähe. Und wir dürfen immer wieder Menschen begleiten. Manchmal werde ich auf der Straße sein und mit Leuten in Gespräch kommen und die sind absolut abgeneigt gegenüber Gott, aber vielleicht nach dem Gespräch sind sie interessiert wenigstens genug, um, naja, lass uns ein bisschen schauen. Und das nächste Mal rede ich mit Menschen, die viele, viele Fragen haben. Und die kann man helfen, denn da über diesen Fragen hinwegzukommen. Die haben sich noch nicht bekehrt, aber sind ein Schritt weiter. Und es gibt andere Menschen, wo man wirklich merkt, da ist so viel Groll, da ist so viel in ihrem Herzen noch nicht aufgeräumt. Da möchte Jesus hineinkommen. Aber die haben diese Türen verschlossen und sind noch nicht bereit, sie zu öffnen. Aber es braucht Zeit, es braucht Vertrauen, es braucht Freundschaft, bevor die bereit sind, diese heilende Gnade Gottes in ihr Leben hineinzulassen. Und die muss man begleiten über diesen tiefen Rissen ihres Lebens, damit sie zum Kreuz kommen können. Das heißt, wir dürfen wie ein Arzt sein. Ein Arzt sein, der dient, ein Arzt sein, der hilft. Ein Arzt sein, der einem hilft, diesen Weg der Heilung und Wiederherstellung zu gehen, damit wir zum Kreuz hinkommen können. Das erfordert von uns einiges. Es ist so einfach, durch das Leben zu gehen, zu sagen, ich, meine Frau, meine Kinder, wir haben unsere kleine, wunderbare, heile Welt und wir haben genug Probleme und jetzt gehen wir voran. Und jetzt kommt Jason hin und sagt, öffne dein Leben, mach es weiter, such näher zu Menschen, die krank sind, such näher zu Menschen, die Gesindel sind, such näher zu Menschen, die um dich herum viele, viele Probleme mit sich bringen, die intellektuelle Herausforderung mit sich bringen, die kulturelle Herausforderung mit sich bringen, die Verletzungen in ihrem Herzen haben, die alles blockiert, damit sie nicht zu Jesus hinkommen und dort zu investieren. Dort zu beten, dort zu tragen, damit sie den Schritt zum Glauben gehen können. Das ist viel verlangt. Ja. Wachsen, dienen, gehen. Dazu hat Gott uns, glaube ich, berufen. So, die letzte Schritte. So, die drei Schwierigkeiten habe ich schon erzählt. Kulturelle Gräbe, intellektuelle Mauern und diese Erdbeben, diese Verletzungen, die da geschehen sind. Zum Schluss, Adam, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Adam ist ein hebräisches Wort, bedeutet nichts anderes als Mensch. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du da im Paradies, alleine für dich? Oder bist du draußen in der Welt, wie Jesus war? Jesus ging hin. Und es erfordert was. Es erfordert viel. Es ist nicht einfach. Es kostet viel. Werden wir ausgenutzt? Vielleicht. Werden wir enttäuscht? Gewiss. Werden wir uns freuen, wenn Menschen doch zum Glauben kommen? Ja. Es gibt nichts Schöneres zu erleben, wie Menschen zum Glauben kommen und danach dann wachsen können. Aber es kostet was. Es kostet Nähe. Es kostet Zeit. Und ich kann euch nur Mut machen zu sagen, ja, ich gehe hin. Ja, ich stelle Fragen. Ja, ich beantworte Fragen. Ja, ich begleite Menschen und helfe sie, einen Schritt weiter zu kommen. Vielleicht von der 1 zu der 2, vielleicht von der 2 zu der 3, vielleicht von der 3 zu der 4, damit jemand anders diese Übergabegebet mit denen sprechen darf. Das ist gut. Und das ist, wozu Gott uns berufen hat. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich möchte bitten, dass wir auch aus Arche Lübeck mehr und mehr erleben, Herr, wie du uns gebrauchst, die Menschen ein Stück näher an dein Herz zu bringen. Vater, hilf uns, diese kulturellen Gräben zu überspringen. Hilf uns da, in Kontakt zu kommen mit Menschen, die dich noch nicht kennen. Vater, hilf uns, diese Mauern, die da sind in den Köpfen der Menschen, durch deine Gnade, durch deine Güte, immer wieder neu einfach auf dich zu zeigen, sodass du durchbrechen kannst. Nicht wir können das tun, sondern nur du allein. Und Herr, es gibt so viele Menschen um uns herum mit Verletzungen, die dich anklagen, die einfach nichts mit dir zu tun haben wollen, weil ihre Enttäuschungen da zu groß sind. Jesus, ich möchte bitten, dass du uns zum Friedensstifter, zum heilbringenden Menschen machst, zum Ärzten, die helfen, diese Verletzungen wieder herzustellen in deinem Namen. Gebrauche du uns, sodass anderen dich und deine Herrlichkeit, deine Güte, deine Gnade erleben darf. Ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du uns hinaussendest, mehr und mehr, Boden deines Friedens in dieser Welt, sodass Menschen zum Glauben kommen können und kommen werden. Danke, Herr. Amen.